freue mich sehr auf dich. Ganz ohne dich wär's langweilig, auch mir und nicht nur dir. Ich denke mir, du wärst nicht hier, wär's fürchterlich für dich. Hier habe ich jede Menge Pronomen untergebracht. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen, oder? Einige davon hast du bereits gestern kennengelernt. Andere kommen heute dazu. Du wirst an das anknüpfen, was du dir gestern so gut erarbeitet hast. Danach schicke ich dich wieder auf eine kleine Bewegungsreise und zum Schluss gibt es das vorletzte Kapitel aus Erich Kästners Kindheit. Auch hier geht es ums Reisen, sei gespannt. Aber zuerst hole bitte deine Materialien. Du brauchst heute wieder deine Federtasche, deinen neuen Arbeitsplan, dein Regelheft, eine Schere und Klebstoff. Los geht's! Alles da? Prima. Dann kann es ja jetzt losgehen. Bitte lies dir im Arbeitsplan durch, welche Aufgaben du heute bearbeiten sollst. Ich sage dann noch mal kurz was dazu. Gut, hast du alles verstanden? Das dachte ich mir doch schon. Genau, du sollst heute die Aufgabe 2 bearbeiten. Und die Aufgabe selbst hast du dir bestimmt auch schon angeschaut, oder? Genau. Da steht, dass du die Arbeitsblätter 2 bis 4 bearbeiten sollst und anschließend noch einige Regelkärtchen ausschneiden und in ein Regelheft kleben sollst. Die sind aber ganz klein, nicht so groß wie gestern. Das geht bestimmt ganz schnell. Alles klar? Prima. Dann geht's jetzt los. Und, wie schaut es aus? Bist du fertig? Ist dir die Aufgabe leicht oder schwer gefallen? Bitte notiere deine Selbsteinschätzung in der Aufgabenübersicht auf der zweiten Seite. Da, wo die Smileys sind. Aber was sage ich denn da? Du kennst das ja schon aus den früheren Wochenplänen. Und? Hast du neue Pronomen kennengelernt? Zu ich, du, er, sie und es, wir, ihr und sie sind ja noch einige dazugekommen, die vor allem mit diesen 6 Personalpronomen jede Menge zu tun haben. Sie beziehen sich nämlich immer auf sie. Hier kommt ein kleines Quiz für dich. Welche Pronomen gehören zur ersten Person im Singular, also in der Einzahl? Richtig, zum Personalpronomen ich gehören mir, mich und mein. Das hast du toll gewusst. Hier ein Beispiel. Ich wasche mich morgens. Als erstes wasche ich mir mein Gesicht. Alle Pronomen untergebracht. Jetzt bist du dran. Bilde den gleichen Satz mit der zweiten Person Singular. Prima. Der Satz heißt, du wäsch dich morgens. Als erstes wäschst du dir dein Gesicht. Üben wir das noch einmal mit der dritten Person im Plural, also in der Mehrzahl. Ach komm, lass es uns zusammen sagen. Sie waschen sich morgens. Als erstes waschen sie sich ihr Gesicht. Ist gar nicht so einfach, oder? Ich muss gestehen, ich habe da etwas geflunkert. Ich wasche mir morgens gar nicht als erstes das Gesicht. Ich habe da keine besondere Reihenfolge. Aber der Satz eignete sich so gut, um die vielen unterschiedlichen Pronomen unterzubringen. So, jetzt hast du wirklich eine ganze Menge über Pronomen gelernt. Morgen wird es dann darum gehen, wofür du dieses Wissen nutzen kannst. Aber für heute entlasse ich dich aus dieser Sprachwerkstatt. Wenn du magst, dann komm jetzt mit auf eine Reise. Auf dieser Reise musst du dich pantomimisch bewegen. Und zwar zu dem, was ich dir erzähle. Stell dir vor, du stündest vor deiner Klasse und deine Mitschülerinnen und Mitschüler müssten deine Bewegungen nachahmen. Wir wollen heute eine Abenteuerreise in ein weit entferntes Land machen. Als erstes fahren wir mit unserem Fahrrad zum Bahnhof. Ein Zug bringt uns zum Flughafen, denn der Weg ins Abenteuer ist sehr, sehr weit und wir müssen mit dem Flugzeug fliegen. Wir besteigen die Treppe ins Flugzeug. Alle im Flugzeug? Jetzt startet unser Flugzeug mit lautem Motorengeräusch. Wir fliegen über Berge, Seen und kleine Städte. Wir fliegen eine Linkskurve und eine Rechtskurve. Plötzlich geraten wir in ein Gewitter und das Flugzeug beginnt gefährlich zu schaukeln. Aber der Pilot fliegt uns sicher durch den Sturm und der Flug wird wieder ruhiger. Da ist auch schon die Landebahn in Sicht und wir beginnen mit dem Sinkflug. Immer niedriger kommen wir dem Boden näher. Juhu, endlich sind wir da, alle aussteigen. Puh, es ist heiß hier. Kein Wunder, wir sind im Urwald. Kommst du mit auf Entdeckungsreise? Oh je, erstmal müssen wir durch den Sumpf dort. Wir müssen ihn durchqueren. Jeder Schritt fällt uns schwer, weil wir immer wieder mit dem Fuß im Sumpf stecken bleiben, während uns der Schweiß von der Stirne tropft. Überall wachsen dicke Wurzeln und Schlingpflanzen aus dem Boden, über die wir erst einmal steigen müssen. Ob es hier wohl auch kleine Tiere gibt, die über den Boden krabbeln? Ich glaube, da ist mir gerade etwas über den Fuß gekrabbelt. Da vorne, siehst du die Höhle? Wer ist mutig und kommt mit mir mit? Durch die Höhle mit den tief hängenden Lianen kommen wir nur noch auf dem Bauch weiter. Huch! Hier am Ende der Höhle sind wir plötzlich in einer ganz anderen Welt. Überall liegt plötzlich Schnee. Brrr, ist das plötzlich kalt. Du zitterst ja auch. Komm, wir machen eine Schneeballschlacht, da wird uns wieder warm. Auf einmal wird es ganz windig. Ich glaube, es gibt einen Schneesturm. Die Flocken wirbeln schon ganz wild um uns herum. Wir werden mitgerissen und tanzen mit den Schneeflocken im Sturm umher. Schnee wird immer dichter und dicker und deckt uns jetzt zu, bis wir gar nicht mehr zu sehen sind. Jetzt scheint es aufgehört zu haben zu schneien. Wie gut. Ah, da ist ein Schneeschieber. Damit bekommen wir bestimmt den Weg freigeschaufelt. Los, mach mit! Da hinten ist der Flughafen. Wir können wieder nach Hause fliegen. Was für ein Glück! Das war wirklich eine aufregende Reise. Und bist du von der Reise ganz müde geworden? Hoffentlich nicht. Du kannst dich natürlich jetzt auch ausruhen und in Gedanken gleich weiterreisen, denn das macht Erich Kästner heute auch. Allerdings nicht mit dem Flugzeug, sondern auf eine viel einfachere Weise. Das 15. Kapitel. Meine Mutter zu Wasser und zu Lande. Und noch einmal, weil eben von Fels und Fluss und Wiesen die Rede war, will ich die Fanfare an die Lippen setzen und das Lob meiner Mutter in die Lüfte schmettern, dass es von den Bergen widerhallt. Aus allen Himmelsrichtungen antwortet das Echo, bis es klingt, als stimmten 100 Waldhörner und Trompeten Frau Kästner zu Ehren in mein Preislied an. Und schon mischen sich die Bäche und Wasserfälle ins Konzert, die Gänse auf den Dorfstraßen, die Hämmer vor der Schmiede, die Bienen im Klee, die Kühe am Hang, die Mühlräder und Sägewerke, der Donner überm Tal, die Hähne auf dem Mist und auf dem Kirchtürmen und die Bierhähne an den abendlichen Gasthöfen. Die Enten im Tümpel schnattern Beifall, die Frösche quaken Bravo und der Kuckuck ruft von weit her seinen Namen. Sogar die Pferde vorm Pflug blicken von der Feldarbeit hoch und wünschen dem ungleichen Paar auf der Landstraße wiehernd gute Reise. Wer sind die beiden, die singend und braun gebrannt das Land durchstreifen? Die wie zwei Handwerksburschen aus der gluckernden Feldflasche trinken? Die hoch über Hügeln und Tälern rasten, hartgekochte Eier frühstücken und zum Nachtisch das liebliche Panorama mit den Augen verzehren? Die bei Sturm und Regen mit Pelerinen und Kapuzen trotzig und unverdrossen durch die Wälder ziehen? Die abends am Wirtshaustisch eine warme Suppe löffeln und kurz darauf herrlich müde ins bunt karierte Bauernbett sinken. Das Wandern wurde mir zur Liebe Frau Kästners Lust, und sie betrieb dieses dem Gemüt und der Gesundheit dienliche Vergnügen höchst systematisch. So ließe sich zunächst einmal etwa, als ich 8 Jahre zählte, zum Erstaunen der Schneiderin ein wetterfestes Kostüm schneidern. Im Geschäft wäre es billiger gewesen, doch in Geschäften gab es dergleichen nicht. Frauen wanderten damals nicht, es war ganz und gar nicht Mode. Der Rock aus grünem Loden reichte der zeitgemäß fast bis zu den Knöcheln. Frau Wähner, die Putzmacherin, fabrizierte nach Mutters Angaben einen breitkrempigen grünen Lodenhut, der mit 2 gabelförmigen Patenthutnadeln in der Frisur verankert und vertäut wurde. Und auch Frau Wähner staunte. 2 grüne Regenpelerinen wurden eingekauft. Mein Vater, der das Staunen längst verlernt hatte, schuf in der Kellerwerkstatt mit wahrem Feuereifer 2 unzerreißbare grüne Rucksäcke, den kleineren für mich. Und so waren wir bald aufs Beste und aufs Grünste ausgerüstet. Nicht das Geringste fehlte. Alles Notwendige war beschafft worden. 2 eisenbewehrte Bergstöcke, eine Feldflasche, Büchsen für Butter, Wurst, Eier, Käse, Salz, Zucker und Pfeffer, ein Kochgeschirr für Knorrs Erbswurst und Maggisuppen, ein Spirituskocher und 2 leichte Essbestecke. Zu den kernigen Stiefeln gehörte eine Büchse mit Lederfett und nur einmal wurde sie bei einem Picknick irgendwo in der Lausitz mit der Butterbüchse verwechselt. Schon nach dem ersten Biss war uns klar, dass es sich nicht empfiehlt, Lederfett aufs Brot zu streichen. Es heißt zwar, über den Geschmack ließe sich streiten, doch auf die Frage, ob Lederfett ein Genussmittel sei, dürfte es wirklich nur eine einzige Antwort geben. Jedenfalls ist dies seitdem meine fundierte Meinung. Gegenteilige Belehrungen müsste ich rundweg ablehnen. Wir waren aufs Wandern lückenlos vorbereitet und brauchten nur noch das Wandern selbst zu erlernen. Unsere Wanderjahre waren Lehrjahre. Anfangs glaubten wir zum Beispiel, der Mensch wisse auch an Kreuzwegen den richtigen Weg, der zum richtigen Ziel führt. Als wir aber zu wiederholten Malen nach 4, ja 5 Stunden verblüfft dort anlangten, wo wir morgens aufgebrochen waren, begannen wir am Instinkt des Europäers zu zweifeln. Wir waren keine Indianer. Und es half es nicht, sich nach dem Stand der Sonne zu richten, vor allem dann nicht, wenn man sie vor lauter Wald und Wolken gar nicht sah. Deshalb gingen wir dazu über, anhand von Landkarten und Messtischblättern das Weite zu suchen und brachten es mit der Zeit zu fehlerlosen Ergebnissen. Auch Blasen an den Füßen, Atemnot und Kreuzschwärzen überwanden wir bald. Wir gaben nicht nach, wir schritten fort und wurden Fortgeschrittene. Schließlich kannten wir alle Schliche des Wanderns. Wir legten am Tag 40, sogar 50 Kilometer zurück, ohne dass uns dies sonderlich angestrengt hätte. Und wir durchstreiften auf diese Weise Thüringen, Sachsen, Böhmen und Teile Schlesiens. Wir stiegen langsamen Schritts 1200 Meter hohe Berge und wir hatten auch noch höhere Gipfel erklommen, wenn es nur welche gegeben hätte. Wo es uns besonders gefiel, spendierten wir uns einen Ruhetag und faulenzten wie schnurrende Katzen. Dann ging es weiter im Text. Eine Woche und manchmal 14 Tage lang, zuweilen mit Dora, der Cousine, meist und fast noch lieber ohne sie. Die Märsche wurden für unsere gelehrigen Füße zu Spaziergängen. Zwischen uns und der Natur stand keine Mühe mehr. Die Flüsse, der Wind, die Wolken und wir blieben im Takt. Es war herrlich. Und gesund war es außerdem. Vom Fuß bis zum Kopf und vom Kopf bis zu den Füßen. Mens sana in corpore sano, wie der Lateiner sagt. So eroberten wir uns den Thüringer Wald und die Lausitzer Berge, die Sächsische Schweiz und das Böhmische Mittelgebirge, das Erzgebirge und das Isergebirge. Und dazu sangen wir, o Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald. Vom Jeschken bis zum Fichtelberg, von der Rosstrappe bis zum Milleschauer, erstiegen wir alle Gipfel und Gipfelchen, Ruinen und Klöster, Burgen und Museen, Dome und Schlösser, Wallfahrtskirchen und Rokokogärten. Diese lagen am Weg und wir hielten feierlich Umschau. Dann zogen wir weiter, kreuz und quer durchs Land, die Friseuse im grünen Loden und ihr Junge. Manchmal hatte ich sogar meine bunt bebänderte Laute dabei, da sang es sich noch besser. Da draußen, stets betrogen, saust die geschäft'ge Welt, sangen wir, und der Herr von Eichendorff, der Dichter des Liedes, hätte seine helle Freude an uns beiden gehabt, wenn er nicht schon tot gewesen wäre. Zwei glücklichere Enkel der Romantik hätte er so bald nicht gefunden. Dieser oder doch ein ähnlicher, dieser oder doch einer ähnlichen Meinung schien eines Tages ein Herr zu sein, der noch lebte. Meine Mutter und ich waren nach einer mehrtägigen Wanderung durch die Sächsische Schweiz im Linkischen Bad eingekehrt, einem Gartenlokal an der Elbe, das durch den Kammergerichtsrat E.T.A. Hoffmann, einem romantischen Kollegen Eichendorffs, berühmt geworden ist. Die Königsbrücker Straße lag nur um die Ecke, aber wir hatten Durst und noch keine rechte Lust aufs Daheimsein. So ließen wir uns Zeit, tranken kühle Limonade und brachen, nachdem die Kellnerin kassiert hatte, in schallendes Gelächter aus. Denn jetzt besaßen wir, wie wir das Portemonnaie auch drehten und wendeten, nur noch ein einziges Geldstück, einen Kupferpfennig. Mitten im goldenen Topf. Diese Bemerkung gilt bloß für belesene Leute. Der Herr am Nebentisch wollte wissen, warum wir so fröhlich waren, und als wir es ihm sagten, machte er meiner Mutter einen Heiratsantrag. Er sei, erzählte er, ein in den Vereinigten Staaten reich gewordener Deutscher, der sich für drüben eine Frau suchte. Meine Mutter sei, das habe er sofort gemerkt, die Richtige. Und dass er bei dieser einmaligen Gelegenheit auch noch einen so aufgeweckten und lustigen Sohn als Zuwage erhalte, sei ein Glücksfall ohnegleichen. Unsere unverdrossen wachsende Heiterkeit steigerte seinen Eifer, statt ihn zu dämpfen. Dass wir einen Ehemann und Vater bereits besäßen, focht ihn nicht an. Dergleichen lasse sich, meinte er selbstsicher, mit genügend Geld und bei einigem guten Willen bequem regeln. Er war von seinem Vorsatz, uns beide zu heiraten und nach Amerika mitzunehmen, durch nichts abzubringen. Und so blieb uns schließlich nichts übrig als die Flucht. Wir waren als geübte Wanderer besser zu Fuß als er. Er verlor uns aus den Augen und so konnten wir uns gerade noch retten und im Deutschen Reich erhalten. Hätten wir nicht so schnell laufen können, meine Mutter und ich, dann wäre ich heute womöglich ein amerikanischer Schriftsteller. Oder in Anbetracht meiner deutschen Sprachkenntnisse von Kind auf Generalvertreter für Coca-Cola, Chrysler oder die Paramount in Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Und im Jahr 1917 hätte ich dann vor dem soeben erwähnten Linkischen Bad nicht im Schilderhaus stehen und Wache schieben müssen. Aber stattdessen wäre ich vielleicht amerikanischer Soldat gewesen, denn so schnell und so weit weg, dass man auf dieser verrückten Welt nicht doch irgendwo Soldat wird, kann man gar nicht laufen. Nun ja, das gehört nicht hierher. Mein Vater war eine beinahe noch peniblere Hausfrau als meine Mutter. Bevor sie und ich aus der Wildnis heimkehrten, begann er in Kernseife, Sidol und Bonawachs förmlich zu schwelgen. Wie ein Berserker fiel er mit Schrubbern, Scheuerhadern, Wurzelbürsten, Putzlappen und Fensterledern über die Wohnung her. Auf jedes Stäubchen machte er Jagd. Er rumorte bis tief in die Nacht. Tagsüber war er ja in der Kofferfabrik und hatte für Zimmerkosmetik keine Zeit. Grützners und Stephans, die nebenan wohnten, konnten dann nicht einschlafen und sagten, »Aha, die zwei Wanderburschen kommen morgen zurück.« Es war jedes Mal dasselbe. Wir traten in den Korridor und fühlten uns plötzlich noch viel staubiger und dreckiger, als wir schon waren. Die Klinken, der Herd und die Ofentüren blitzten. Die Fenster schimmerten lupenrein. Im Linoleum hätten wir uns, wenn wir gewollt hätten, spiegeln können. Aber wir wollten nicht. Wir wussten ohnehin, dass wir wie Landstreicher aussahen. Da half nur eins, der Sprung in die Badewanne. Kaum, dass wir wieder gesitteten Stadtbewohnern einigermaßen ähnlich sahen, trabte ich als Herold durch die Straßen und brachte den Kunden die Kunde, dass die Friseuse Ida Kästner aus den Ferien zurück sei und nach Weiberköpfen lechze. So wurde denn in den nächsten Tagen frisiert, onduliert, kopfmassiert und kopfgewaschen, bis alle Geschäftsfrauen und Verkäuferinnen hinter ihren Ladentischen wieder wie neu aussahen. Sie blieben ihrer Friseuse treu. Einmal wurde, weil wir auf Wanderschaft waren, sogar eine Hochzeit verschoben. Die Braut, ein Ladenfräulein aus dem Konsum, hatte darauf bestanden. Am Abend nach unserer Rückkunft trat dann mein Vater, nachdem er sein Fahrrad im Keller verstaut hatte, in die Küche und sagte befriedigt, da seid ihr ja wieder. Mehr sagte er nicht und mehr war ja auch nicht nötig. Das Reden besorgten wir. Länger als 2 Wochen pflegten aus notwendiger Rücksicht auf Mutters Kundinnen unsere Landstreicherei nicht zu dauern. Doch meine Sommerferien dauerten länger. Und so verbrachten wir halbe, manchmal sogar ganze Tage der restlichen Ferienzeit an den Waldteichen in Dresdens Nähe oder im König-Friedrich-August-Bad in Klotzsche-Königswald. Obwohl mir weder der Schwimmunterricht an der Angel mit den stupiden Kommandos des Bademeisters noch das Herumkrebs mit einem Korkgürtel um den Bauch auch nur das Mindeste genutzt hatte, war ich heimlich im Selbstlehrgang ein leidlicher Schwimmer geworden. Da meine Mutter es nur schwer ertragen konnte, wenn sie hilflos vom Ufer oder vom Bassin für Nichtschwimmer aus nichts als meinen Haarschopf erblickte, beschloss ich, Schwimmerin zu werden. Wisst ihr, wie damals Badeanzüge für Frauen aussahen? Nein? Seid froh! Sie glichen Kartoffelsäcken aus Leinen, nur dass sie bunt waren und lange Hosenbeine hatten. Und statt anliegender Badehauben trugen die Damenwelt aufgeplusterte Kochmützen aus rotem Gummi. Es war ein Anblick zum Steinerweichen. In diesem närrischen und unbequemen Kostüm stieg meine Mutter in die Fluten des Weixdorfer Teichs, legte sich waagrecht auf den Wasserspiegel, machte einige energiegeladene Bewegungen, öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und versank. Was sie hatte sagen wollen, weiß ich nicht. Ganz bestimmt war es nicht das, was sie, als sie einige Sekunden später zornig wieder auftauchte, tatsächlich äußerte. Die Sohnespflicht und die Schicklichkeit verbieten es mir, die Bemerkung zu wiederholen. Die Nachwelt wird sich näherungsweise denken können, was sie gesagt hatte. Und die Nachwelt hat bekanntlich immer recht. Festgestellt sei jedenfalls, dass die hier unwiederholbare Erklärung erst abgegeben wurde, nachdem meine Mutter einen nicht unbeträchtlichen Teil des idyllisch gelegenen Waldteichs ausgespuckt hatte und von mir gestützt zum Ufer wankte. Weitere Schwimmversuche unternahm sie nicht. Das Element, das keine Balken hat, hatte ihr den Gehorsam verweigert. Die Folgen hatte es sich selber zuzuschreiben. Das leuchtete allen, die meine Mutter kannten, ohne weiteres ein. Sie war in ihrem Leben schon mit ganz anderen Elementen fertig geworden. Das Wasser wollte nicht. Ida Kästner grüßte es nicht mehr. Im König-Friedrich-August-Bad gab es, außer einer mit der sächsischen Krone verzierten Umkleidekabine für den Monarchen, die von diesem freilich nur selten benutzt und bei starkem Publikumsandrang gegen ein minimales Aufgeld auch an Nichtkönige vergeben wurde, jahrelang eine weitere, keineswegs geringere Sensation. Der Herr hieß Müller. Er stammte, dessen ungeachtet, aus Schweden und war Erfinder einer Freiluftgymnastik, die er sich zu Ehren das Müllern getauft hatte. Herr Müller trug einen kleinen schwarzen Bart und eine kleine weiße Badehose, war athletisch gewachsen, am ganzen Körper bronzebraun und wurde heute, wenn es ihn in seiner damaligen Verfassung noch gäbe, unweigerlich zum Mr. Universum gewählt werden. Herr Müller war ohne Frage der schönste Mann des neuen Jahrhunderts. Das fand, bei aller skandinavischen Bescheidenheit, sogar er selber. Das Herrenbad, die Bäder waren streng voneinander getrennt und man konnte sich mit seiner Mama nur im Restaurant treffen. Oh, die Thüringer Bratwürste mit Kartoffelsalat. Das Herrenbad also schloss sich Herrn Müllers Ansichten über Herrn Müller vorbehaltslos an. Und da das Turnen im Grünen ein Schönheitsmittel zu sein schien, müllerten wir Männer begeistert und voller Hoffnung. Es gibt eine Fotografie, worauf wir, in Badehosen und hübsch hintereinander gereiht, zu sehen sind. Herr Müller beschließt die Reihe. Ich bin der Erste, fast schon so schön wie der Schwede, nur ohne Bart und wesentlich kleiner. Dass das Damenbad hinter unserer Bewunderung nicht zurückstehen wollte und konnte, versteht sich am Rande. Dank seiner Eigenschaften als Erfinder und Vorturner war Herr Müller der einzige Mann, der das Paradies der Damen betreten durfte und die Dresdner Frauenwelt müllierte, in sogenannte Lufthemden gehüllt, dass die Wiese zitterte. Trotzdem blieb der Schwede schön, und wenn es ihm gelungen war, sich von den Evas, Töchtern und Müttern loszureißen, turnte er zur Erholung wieder mit den Männern. Mit dem Schwimmen war meine Mutter böse. Mit dem Radfahren fand sie sich ab. Tante Lina hatte Dora ein Fahrrad geschenkt. Ich hatte die Fahrkunst auf meines Vaters Rad gelernt. Und weil der Gedanke auftauchte, man könne durch gelegentliche Radtouren das Ferienprogramm noch bunter als bisher gestalten, kaufte sich meine Mutter bei Seidel und Naumann ein fabrikneues Damenrad und nahm neugierig darauf Platz. Mein Vater hielt das Rad am Sattel fest, lief eifrig neben seiner kurvenden Gattin her und erteilte atemlos Ratschläge. Diese Versuche waren nicht nur von ihm, sondern auch von Erfolg begleitet, und so stand einem Ausflug per Rad nichts Sonderliches im Wege. Er lieh mir sein Fahrrad, schraubte den Sattel so niedrig wie möglich und wünschte uns viel Glück. Glück kann man immer gebrauchen. Ebene Wegstrecken und leichte Steigungen boten keine nennenswerten Schwierigkeiten, und von der Mordgrundbrücke bis zum Weißen Hirsch wurden die Räder, weil es steil bergauf ging, geschoben. Dann saßen wir wieder auf, strampelten nach Bühlau und bogen in die Heide ein. Denn wir wollten in der Ullersdorfer Mühle Kaffee trinken und Quarkuchen essen. Oder Eierschnecke? Eierschnecke heißt eine sächsische Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem restlichen Globus unbekannt geblieben ist. Vielleicht wollen wir auch beides essen. Eierschnecke und Quarkuchen. Und schließlich taten wir es auch. Nur meine Mutter, die freute sich nicht, sondern trank Kamillentee. Sie war kurz zuvor und gegenüber der Mühle in einen dörflichen Gartenzaun gesaust. Dabei waren der Zaun und die tollkühne Radlerin leicht beschädigt worden. Der Schreck war größer gewesen als das Malheur, aber die Kaffeelust und Kuchenlaune waren ihr vergangen. Sie hatte beim Bergab vergessen gehabt, auf die Rücktrittbremse zu treten, und das nahm sie sich und der Bremse übel. Was Zufall, Pech und Anfängerei gewesen zu sein schien, entpuppte sich mit der Zeit als Gesetz. Meine Mutter vergaß die Rücktrittbremse jedes Mal und immer wieder. Kaum senkte sich ein Weg, so raste sie auch schon davon, etwa wie eine Rennfahrerin der Tour de France, wenn sie von den Pyrenäen herunterkommen. Dora und ich jagten hintendrein, und wenn wir sie am Ende des Berges endlich eingeholt hatten, stand sie neben ihrem Rad, war blass und sagte: »Wieder vergessen.« Es war lebensgefährlich. Von der Augustusburg sauste sie die steile Straße nach Erdmannsdorf hinunter, dass uns Kindern das Herz stehen blieb. Wieder war ihr nichts zugestoßen. Vielleicht war ein Schutzengel mit ihrer Tandem gefahren. Doch unsere Radtouren wurden mehr und mehr zu Angstpartien. Man konnte davon träumen. Manchmal sprang sie mitten auf dem Berg ab und ließ das Fahrrad fallen. Manchmal lenkte sie es in Straßengraben und fiel selber. Es ging immer glimpflich ab. Aber ihre und unsere Nerven wurden dünner und dünner. Das konnte nicht der Sinn solcher Ferientage sein. Und so stiegen wir für immer von den Pedalen herab und aufs Schusters Rappen um. Das Damenrad wanderte in den Keller und wir wanderten wie ehedem zu Fuß. Da gab es keine Rücktrittbremse, die man vergessen konnte. Wenn ich ein moderner Seelenprofessor wäre, würde ich mir tiefe Gedanken machen und in einer Fachzeitschrift unter dem Titel »Die Rücktrittbremse als Komplex – Versuch einer Deutung« einen Aufsatz veröffentlichen, worin es etwa hieße: »Für Frau Ida K., die vorerwähnte Patientin, konnte es, wie im Leben überhaupt, so auch beim Radfahren im Besonderen, nur ein Bergauf geben. Dem unverwüstlichen Ehrgeiz, der diese Frau nach eigenen Enttäuschungen und im Hinblick auf ihren hoffnungsvollen Sohn pausenlos erfüllte, war der gegenteilige Begriff, das Bergab, ziel- und wesensfremd. Da Ida K. das Bergab kategorisch ablehnte und dessen Konsequenzen deshalb gar nicht bedenken konnte, fehlte ihr naturnotwendig jeder Sinn für Vorsichtsmaßnahmenregeln. Befand sie sich, wie beispielsweise bei Radtouren, dennoch einem Berg gegenüber, so weigerte sie sich, ihr Bewusstsein eine eingelernte Regel anzuwenden. Sie wurden automatisch über die Bewusstseinsschwelle ins Unterbewusstsein gedrängt. Dort fristete die Rücktrittbremse, obwohl gerade die Firma Seidel und Naumann vorzügliche Bremsen fabrizierte, ein für Frau Ida K. im Moment der Gefahr unbekanntes, weil von ihr radikal abgestrittenes Dasein. Sie konnte weder das Phänomen des Bergab noch wie auch immer geartete Techniken erkennen, die den Niedergang bremsen sollen. Damit hätte sie implizit ihren magischen Willen zum Bergauf kritisiert und angezweifelt. Das kam für sie nicht in Betracht. Lieber bezweifelte sie grundsätzlich, dass Berge nicht nur empor, sondern auch abwärts führen. Lieber bezweifelte sie auf jedes Risiko hin die Realität. Glücklicherweise bin ich kein beruflicher Tiefseelentaucher und kann mir derartig hintersinnige Abhandlungen und Deutungen ersparen. Menschen zu beschreiben, interessiert mich mehr, als sie zu erklären. Beschreibung ist Erklärung genug. Doch vielleicht ist in dem vorherigen Absatz, den ich zum Spaß schrieb, ein Fünkchen Wahrheit enthalten? Es würde mich gar nicht wundern. Jedenfalls steht fest, dass wir allesamt heilfroh waren, als die Angstpartien ihr Ende gefunden hatten und noch dazu ein glückliches Ende. Am frohsten war mein Vater, denn nun hatte er sein Rad wieder und brauchte während der Schulferien nicht mehr mit der Straßenbahn in die Fabrik zu fahren. Was für ein Wandersmann der Erich Kästner doch war. Ich finde, dass sich seine Sommerwanderungen richtig toll anhören. Wie geht dir das so? Naja, das Wandern ist vielleicht nicht deine Lieblingsbeschäftigung. Das geht den meisten Kindern so. Das war auch schon früher so, als ich noch ein Kind war. Irgendwann fand ich es allerdings ziemlich klasse. Aber das ist, wie Erich Kästner ja auch immer so schön zu sagen pflegt, eine ganz andere Geschichte. Für heute ist mal wieder Schluss. Morgen geht es mit den Pronomen weiter. Teil der Aufgaben werden auch Anton-Aufgaben sein. Es wäre also ganz gut, wenn du Zugriff auf ein technisches Gerät hast, auf dem du die Anton-Aufgaben machen kannst. Das kannst du natürlich auch noch später machen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss!